So, herzlich willkommen zu einer neuen E-Commerce-Geflüster-Folge. Und zwar haben wir heute eine Kleinigkeit zu feiern, und zwar die 50. Folge mit Experten der Branche. Heute zu Gast Omar Haidari von Koro, ehemalig Koro. Herzlich willkommen zur Folge, Omar.
Vielen Dank, Adrian, dass ich hier sein darf und Gratulation zur 50. Folge.
Danke, und ich glaube auch, es gibt eigentlich nichts Besseres oder keinen passenderen Podcast-Gast als dich heute, vor allem zum Jubiläum. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, und zwar heute ist eine sehr spannende Folge vor uns. Omar war lange Teil der Reise von Koro, und heute geht es so ein bisschen um das Thema E-Commerce Playbook und wie ihr es geschafft habt, im Jahr 2023 bis 2025 den Umsatz zu verdreifachen. Von siebenstellig auf Mitte achtstellig. Ist auch ein Tick greifbarer für die Hörer. Omar, jetzt habe ich schon groß eingeläutet. Hol uns ab. Was machst du und wer bist du?
Genau, also was mache ich? Ich war letzten 12 Jahre im E-Commerce tätig, ja, habe meine Laufbahn ganz am Anfang bei Amazon tatsächlich direkt angefangen, war damals im Vendor oder Retail tätig, ja, habe da irgendwie 3 Jahre mit Lieferanten verhandelt und dann später im Marktplatzbereich von Amazon gerückt. Habe das insgesamt so 5 Jahre gemacht, bin dann aber direkt eigentlich so in die Startup-E-Commerce-Szene gedriftet, wo ich so mehrere, ja, Führungsrollen hatte. Unter anderem bei ja, einem größeren Amazon-Aggregator namens SellerX, den der eine oder andere vielleicht kennt. Und zuletzt war ich tatsächlich verantwortlich als VP Commercial Operations bei Koro, über den wir ja heute ein bisschen tiefer sprechen. Heute bin ich tatsächlich ja, Gründer und Partner einer kleinen quasi ja, Boutique-Beratung, ja, mit einem Kollegen aus meiner Vergangenheit, und wir unterstützen im Prinzip Brands, genau, von E-Commerce auf Omnichannel zu skalieren und dabei wirklich strukturelle Themen anzugehen, langfristige Strategien aufzubauen, Kapitalbeschaffung, Expansionsthemen, also wirklich alle größeren Themen rund ums Wachstum.
Genau, wir beide kennen uns ja seit circa einem Jahr, und deswegen habe ich mir auch gedacht, hey, für die Jubiläumsfolge macht es eigentlich mal Sinn, wenn wir den Omar einladen. Und zwar ist das Thema Koro, wie gesagt, von 2023 bis 2025, war eine sehr erfolgreiche Zeit, vor allem auch mit dir und bei dir. Und deswegen geht es heute um das Thema E-Commerce Playbook, wie gesagt, Thema fast verdreifacht zum Umsatz. Und auch in die Richtung so Case Study zum Thema Amazon Scaling. Also es geht halt auch endlich mal wieder Richtung Deep Dive Amazon, weil der Omar, glaube ich, da schon ein Amazon-Experte und auch Crack ist. Deswegen, Omar, hol uns mal ab, was ist euer E-Commerce Playbook und genau, was habt ihr gemacht die 1,5, 2 Jahre?
Genau, also als ich bei Koro angefangen habe, war natürlich das Marktplatzgeschäft schon, ne, relevant, und zwar, wie gesagt, so, ne, Mitte siebenstellig groß. Es haben aber so ein bisschen die strukturellen Themen vielleicht noch nicht so, waren noch nicht so fortgeschritten, wie es vielleicht dann sein muss, wenn man, ja, genau, noch stärker wachsen möchte. Das heißt, die Aufgabe war jetzt nicht, mehr Traffic zu generieren, ja, oder noch mehr Ads zu schalten, ja. Die Aufgabe war eher, ein in sich stimmiges System zu schaffen, ja, was irgendwie Koro nachhaltig auch später in der Omnichannel-Strategie unterstützt, ja. Das heißt, Marketplace Amazon war ein großer Bestandteil, ja, aber natürlich im Gesamtgefüge von Koro, ja, war natürlich sehr D2C-getriebenes Geschäft, mittlerweile sehr Retail-getriebenes Geschäft. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen diese drei Pfeiler: Marketplaces, ja, D2C und Omni, beziehungsweise Retail. Und die Aufgabe war, ein bisschen so zu strukturieren, dass alle drei Bereiche harmonisch miteinander, ja, eigentlich wachsen können.
Okay, kurz zum Status quo. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, wo ihr standet. Hol uns vielleicht mal ab. Koro kennen wahrscheinlich die meisten, viele auch in Verbindung mit der Fußball-EM 2024, weil es da ein sehr, sehr großes Sponsoring gibt, als du zu Koro kamst 2023. Hol uns vielleicht mal kurz ab zum Status quo, auch genau, was Koro bis dato gemacht hat. Auch gerne Umsätze, Kanäle, was du gerade auch schon angesprochen hast. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Playbook und wo wir vielleicht auch heute stehen oder dann auch Mitte 25 standen.
Klar, wer ist Koro? Wie gesagt, die meisten Hörer kennen wahrscheinlich Koro. Er ist mittlerweile deutschlandweit ein größer Name in der Berlin-Bubble sowieso. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Lebensmittelhändler. Ja, das ist Koro. Auf Neudeutsch dann Consumer Brand. Ja, was ist es im Prinzip? Ist der Fokus von Koro insbesondere so in den letzten 2 Jahren sehr stark Richtung Snacks gegangen. Ja, das sieht man auch, wenn man jetzt im Rewe oder im Edeka jetzt ist. Initial war so ein bisschen die Strategie, ein bisschen breiter im Portfolio aufgestellt zu sein, ja. Das sieht man heute immer noch im Bereich Nussmusse oder Trockenfrüchte, ja. Der ist Koro immer noch sehr stark, aber der Fokus geht immer mehr zu einer Snacking-Brand, ja. Genau, das ist ein bisschen eine Nutshell Koro.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, die meisten werden wahrscheinlich Koro kennen. Ich habe mir gerade nur gedacht, bezüglich Einladung macht es vielleicht Sinn, mal die ein oder anderen abzuholen. Yes, das zum Status Quo Koro. Thema Playbook haben wir ja gerade schon angeteasert, auch mit verschiedenen Themen. Omar, Playbook ist ja bei dir wie so eine Art, wie in der Schule früher waren das so verschiedene Kategorien. Welche Kategorien wollen wir uns heute rauspicken und welche Kategorien seid ihr vor allem komplett übergreifend angegangen?
Genau. Ich glaube, was wichtig ist bei einem Playbook, dass es immer ein individuelles Playbook ist und nicht immer so 0815, was ich jetzt an der Stange raushole und dann sozusagen exekutieren kann. Ich glaube, bei Koro waren 3 Bereiche super spannend. Ja. Der erste Bereich sind sogenannte Hygienefaktoren, nenne ich es mal, also rund was Content ist. Ja. Titel, Upload, Bullet Points, ja, Bilder etc. Dass sowas halt einfach quasi best of class ist. Aber auch PPC-Strategien. Ja, habe ich die richtigen Wettbewerber im Griff? Habe ich die gleichen die relevanten Keywords auch sozusagen in meiner Bidding-Strategie? Habe ich vielleicht auch das richtige Tool-Stack für PPC? Ja, sind so für mich so ein bisschen die Hygienefaktoren. Und wir sind dann nochmal ein bisschen weiter reingetaucht und ich glaube, heute sprechen wir dann auch zum einen über das ganze Thema Fulfillment-Optimierung. Ja, klingt gar nicht so sexy, ist tatsächlich aber ein super spannendes Thema, finde ich. Und das andere Thema sind Expansionsthemen. Ja, Expansionsthemen, alles rund um Internationalisierung, aber auch Marktplatz, Expansion, also Richtung andere Marktplätzen einfach.
Perfekt, das heißt, wir halten mal fest, die Hygienefaktoren, die nehmen wir uns heute raus. Wir nehmen vor allem Thema Logistik, gehen mal Deep Dive rein. Und Thema Expansion. Und ich glaube, so kommen wir dann auch wieder auf eine sehr spannende 30-Minuten-Folge. Ich würde vorschlagen, lass uns vielleicht genauso durchgehen. Wollen wir mit den Hygienefaktoren starten, Omar, und dann eins weiter schießen?
Genau so. Das können wir machen. Ich glaube, bei den Hygienefaktoren, ja, da kann ich mich, glaube ich, recht kurz halten. Worum geht's da? Es ging im Prinzip darum, dass Koro ja natürlich eine recht starke Markenpräsenz hat im D2C-Bereich. Und wir das natürlich auch ein Stück weit auf Amazon widerspiegeln wollten. Na, das ist natürlich nur bedingt möglich, weil Amazon natürlich da gerade bei den Hauptbildern recht rigide Kriterien hat. Aber es ist dennoch eine der größten Herausforderungen gewesen, tatsächlich am Anfang, das glatt zu ziehen, dass du die gleiche Markensprache sprichst, ja, wie im D2C. Das heißt, auch einen Brandstore hast, ja, der vielleicht angelehnt ist an einem D2C's Shop, ja, dass der Kunde halt irgendwie ein Stück weit einen Wiedererkennungswert hat, wenn er dann auch irgendwann mal von einem Produkt wie eine Pistazienmousse vielleicht rübergeht auf den Shop, was ja eigentlich so die zugrunde liegende Hypothese natürlich ist, ja, dass er später in deinem Shop kauft, weil natürlich da andere Margenprofile da sind, aber dass beide Kanäle da die gleiche Sprache sprechen. Ja, Bilder, aber auch natürlich der Content. Ja, der Content bei Koro war eigentlich immer damit das SEO-Content, also die Bullet Points und ja, die weiterführenden Produktbeschreibungen, sehr gegenteilig zu dem, was bei Amazon Best Practice ist. Ja, immer sehr kurz, sehr prägnant, nicht werblich. Okay. Ja, genau so. Und da musste man so ein bisschen den Middle Ground finden zwischen A und B, die Channel-Spezifika von Amazon natürlich berücksichtigen, aber gleichzeitig natürlich auch die Marke Koro zu respektieren. Und das war am Anfang so die Herausforderung. Und das zweite Thema unter Hygienefaktoren, dass wir das sozusagen dann irgendwie ad acta legen konnten nach guten 2-3 Monaten quasi Audit und dann auch Implementierungsphase, da war PPC. Ja, was heißt PPC? Also einfach mal wirklich ein Audit zu machen, ob es mit der Ex-Agentur ist, intern, wenn man die Kapazitäten hat, um zu gucken, ist man da. Das ist ein fortlaufender Prozess, das vergessen die meisten, ja. Ich glaube, bei Kuro war es auch am Anfang so, dass vielleicht jetzt die PPC-Strategie oder die Taktik nicht so gewachsen ist wie das Unternehmen. Man hatte ganz viele Wettbewerber, die mal, ja, die neu hinzukamen, ja, die man nicht mehr im Griff hatte, die schon irgendwie genau die ganzen Produktdetailseiten quasi von einem erobert haben, ohne dass man es gemerkt hat. Und da ging es zum ersten einmal aufzuräumen, aber auch quasi ein Controlling und ein Governance-Modell aufzusetzen, so dass man sowas recht früh merkt. Ja, wenn jetzt ein Competitor jetzt herkommt und den Topseller Pistazienmus, ja, als Beispiel, weil Pistazienmus natürlich dann recht trendig wurde durch die Dubau-Schokolade, dass man da, ja, seine Produkte ein Stück weit verteidigt oder proaktiv Bescheid weiß. Ja, das war so ja. Das Ganze, ich nenne es mal genau, das waren die ganzen Hygienefaktoren.
Lass uns vielleicht kurz eintauchen. Und zwar, wir hatten Hygienefaktoren, haben wir ja eigentlich zwei große Themen. Einmal die Content-Sprache, vor allem auch D2C-Shop, dann Richtung Amazon. Und dann, was du gerade gesagt hast, Thema Struktur der Advertising-Kampagnen und der Competitor, der Wettbewerber, die ja schon auch immer aggressiver werden und auch die Slots immer mehr werden, auch im Ads-Bereich. Kurz zum Thema Content. Amazon-Content ist ja, ja, das verstehen immer nicht ganz alle, ist ja doch ein ganz, ganz, ganz anderer Content als der D2C-Webshop-Online-Content. Ja. Wie genau seid ihr vorgegangen? Und gab es dann in Workshop, hey, how to make Amazon-Content sexy? Gab es dann so ein bisschen, hey, was sind die Elemente? Wie können wir die Elemente umbauen? Oder habt ihr gesagt, hey, wir wollen eigentlich erstmal wie so eine Art Grundgerüst bauen, alle Grafiken, die wir haben, rüberziehen, damit mal der Amazon-Content basic ist? Oder wie seid ihr vorgegangen Richtung Content?
Ja, zweierlei. Also ich glaube, im ersten Schritt haben wir uns angeschaut, was können wir überhaupt von der Markensprache transportieren? Ja, weil das ist leider so eingeschränkt möglich und haben uns dann sozusagen ein Stück weit für das kleinste Übel entschieden. Weil nochmal, wenn man auf Kuro Shop geht, dann sieht man ja die Hauptbilder. Die sind so verspielt, da greift ein Arm rein, ja, da läuft der los. Ne? Das sind keine weißen Hintergründe und Co. Und dann haben wir uns eigentlich eine Struktur ausgedacht, wie ist eine Best Practice quasi, Product Detail Page, ja, wie können wir es am besten transportieren und haben das dann quasi angewendet auf alle Produkte. Ja? Das heißt, bei dem Hauptbild zum Beispiel müssen wir natürlich Einschnitte machen und halt einfach weiß freistellen, was natürlich jetzt nicht so cool ist, aber es ging nicht anders. Ja. Bei den Bullet Points zum Beispiel, da wiederum haben wir natürlich freie Hand. Ja. Natürlich SEO-wise natürlich jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, jetzt irgendwie nur 3 Wörter zu nutzen pro Bullet Point. Da haben wir dann aber auch mit dem Marketing zusammengesessen und geguckt, dass sich halt, wie gesagt, alle wohlfühlen, das ist eben auch immer wichtig. Ja, es gibt ein Brandteam, die sind natürlich verantwortlich für die Marke Kuro, ja, ja. Die sind für den Vertrieb zuständig, aber dass man da wirklich orchestriert und versteht, wie vielleicht auch das Bigger Picture, nicht nur Amazon-weit, dann transferiert werden soll.
Okay, kurz bezüglich den Content-Elementen, gab es dann auch einige Erfolgsmomente oder Erlebnisse, wo ihr gesagt habt, hey, der neue Amazon, hey, den haben wir dann bei Amazon eingespielt oder der hatte direkt einen höheren Warenkorb, einen höheren AOV oder Thema Markengeschichte, hat zum Beispiel dann gut bei euch funktioniert. Gab es sowas, wo du sagst, guck mal, das möchte ich gerne mitgeben, das sollte jeder nutzen, hat bei Kuro sehr gut funktioniert in der Zeit? Oder übergreifend einfach sexy Amazon-Content?
Ich würde sagen, ja, genau. Also erstmal probieren. Und ich meine, was wir natürlich auch gemacht haben am Anfang, wir haben aber auch Bilder hochgeladen, die non-compliant sind. Und dann haben die natürlich funktioniert. So. Und die haben wunderbar funktioniert, bis es halt nicht mehr funktioniert hat. So.
Da ging das noch.
Ich glaube, jetzt ist es ja heutzutage ein bisschen schwieriger. Vor dem Jahr war es ab und zu mal möglich, dass man da unterm Radar durchgerutscht ist. Ne? Aber genau, da gibt es natürlich jetzt auch keine Allheilmittel.
Ja, das sagen wir auch. Also es gab ja vor kurzem der neue CDQ-Report von Amazon, wo so ein bisschen rauskam, wie Amazon auch die Relevanz gewichtet von Titel, von Content, von SEO. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Titel bei 25%, Content-Images bei 15%. Also du siehst auch da, die Gewichtung ist da schon unterschiedlich. Und wir sagen eigentlich auch, dass jeder Content-Piece oder jedes Content-Element ein paar Prozentpunkte bringt, also eine Markengeschichte bringt ein bisschen was, in Store bringt ein bisschen was, vor allem für den Warenkorb, Galeriebilder, Mindshots, Packshots muss man halt ein bisschen auffallen im Vergleich zur Konkurrenz. Aber das sind alles 2, 3, 4 Prozentpunkte, die dann so einen Account Schritt für Schritt Richtung Champions League bringen. Kein einziger Hebel, wo man sagt, ey, jetzt die Markengeschichte und die bringt dir 3 Millionen mehr. Deswegen muss man eigentlich so dieses, ja, auch da das Playbook vom Content verstehen, beherrschen, schön sexy machen und dann auch alles bespielen, damit halt alles die 2-3 Prozentpunkte bringt. Vor allem nicht overengineeren, meiner Meinung nach, sondern einfach übergreifend, auch effizient, bevor man da jetzt 3 Grafiker, 5 Monate abstellt und x Gehälter rein investiert. Deswegen schön effizient, schön ROI getrimmt und eigentlich alles an alles dran denken, damit man so die Prozentpunkte nach oben schraubt.
Genau so. Und da halt so ein bisschen Middle Ground finden. Wie gesagt, wenn man eine große Marke ist, ne, aber sozusagen, man kann ja auch immer von der Amazon-Perspektive argumentieren. Das ist immer wichtig zu sagen, hey, wenn AB testen wir halt was, ja, dann machen wir erstmal irgendwie 10 Produkte, so wie wir uns das vorstellen in der Amazon-Welt, auch wenn euch das dann Brandleuten jetzt nicht unbedingt gefällt. Und dann gucken wir, was der Output nach einem Monat ist. Und dann können wir zusammen eine Entscheidung treffen. Ich glaube, das haben wir ganz gut quasi intern dann geregelt, ja, dass das dann hinten raus für alle okay war.
Ja, lass uns gerne eins weitergehen Richtung Hygienefaktor 2.0. Das war vor allem Thema Advertising, Competitor und Struktur in den Ads. 2023 war ja die Advertising-Welt noch eine ganz andere wie heute. Mit dem, was sind es mittlerweile pro Produkt, kann man ja 16, 17, 18 verschiedene Slots und Kampagnen erstellen. Was hat damals bei euch gut funktioniert? Du hast gerade schon angesprochen, Richtung Targeting und Richtung Attacke, vor allem auch der Konkurrenten. Was ist so ein bisschen, wenn wir eins tiefer gehen, was hat gut funktioniert, was kann man da mitgeben an die Hörer?
Ja, was bei uns unfassbar gut funktioniert hat, waren tatsächlich so, ich nenne es mal Defense-Kampagnen, ja, wirklich zu schauen, wir haben jetzt unser Kernsortiment, ja, und auf diesem Kernsortiment komme, was wolle, will ich oder wollen wir keinen Wettbewerber zu keinem Zeitpunkt irgendwo auftauchen sehen, ja. Das sind am Anfang irrsinnige CPCs gewesen, die man da zahlt, weil natürlich, genau, das ist natürlich auch profitabel für die, ja, für die anderen Marken, drauf zu wetten. Ja. Nichtsdestotrotz hat sich das mittel- bis langfristig als extrem erfolgreich herausgestellt. Warum? Weil diese irrsinnigen CPCs, die sind ja durch uns verursacht worden im Prinzip, da sind aber dann sukzessive die Leute natürlich abgesprungen. Ja, weil die ja natürlich bei dem Irrsinn irgendwann nicht mehr mitspielen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen längeren Atem erstmal haben. Ja, das heißt wirklich Kernsortiment, Verteidigungsstrategien, da oder Defense-Kampagnen, die dann im Neudeutschen heißt. Im zweiten Schritt sollte man aber auch ganz gut wissen, was man nicht macht. Ja, nämlich halt alles, was Richtung Longtail geht. Da sollte einem es partiell dann egal sein, dass vielleicht da der ein oder Wettbewerber all over your product detail page ist, einfach weil sich dann sozusagen die Margen dann auch nicht mehr lohnen, ja, wenn du jedes Produkt und jedes Keyword verteidigst. Ja, heißt Kernsortiment, Kernkeyword, Kernwettbewerber und bei denen eigentlich probieren immer derjenige zu sein, der gewinnt.
Kurz zu dieser Defense-Strategie, ja, immer wichtig ist vor allem auch ein schmaler Grad zwischen Adspend, hey, ich gebe ein Adspend auf unsere eigene Koro-Page und auf unsere eigenen Listings, also eigentlich zur Verteidigung gebe ich Adspend aus und auf der anderen Seite vom schmalen Grad ist natürlich, okay, der Wettbewerber hat halt keinen Platz, das heißt, im Best Case springt kein potenzieller Kunde ab, absolut. Und vor allem im Best Case natürlich auch Cross-Selling. Also Koro Edamame und unten drunter sieht man von Koro die Erdnussbutter und bestellt dann vielleicht sogar beides. Absolut. Wie genau seid ihr vorgegangen in der Defense-Strategie? Das heißt, ihr habt immer geguckt, welche Produkte auch gut zueinander passen und habt die dann platziert bezüglich Defense und Cross-Selling.
Genau so. Ja, aber wir hatten ja recht viele Daten immer aus einem Shop gehabt und wussten ganz genau, welcher Kunde was mit welchem Produkt kauft. Ja, in der Regel, wenn er jetzt ein weißes Mandelmus gekauft hat, war es dann wahrscheinlich kein braunes Mandelmus, sondern halt noch ein weißes Mandelmus mit Crunch oder so. Ja, das heißt, diese ganzen Daten hatten wir und dann wussten wir natürlich recht granular, ja, auf jeder Produktdetailseite, welches Produkt wir im Cross-Selling anbieten. Ja, das ist natürlich auch super wichtig. Ja.
Okay, das heißt, ihr habt fürs Cross-Selling die Shop-Daten genutzt und das, was häufig zusammengekauft wird, habt ihr dann so platziert, damit das auch von der Advertising-Strategie genommen ist. Okay, auch cooles Learning, direkt aus dem Shop die Daten nehmen. Es gibt ja bei Amazon, wenn man dann auch Daten hat, den Reiter wird häufig zusammengekauft in der Markenanalyse, deswegen das nutzen wir auch regelmäßig, aber die Shop-Daten glaube ich auch sehr, sehr spannend.
Genau, weil natürlich da ein bisschen umfassender wird, also der Shop nochmal vielleicht, ne, so als Richtwert, der war ja fast 10-mal so groß, ja, wie wir wissen, das waren ja schon Das heißt, die Daten, die wir da haben, waren noch mal ein Ticken valider, würde ich sagen, als die jetzt sozusagen bei Amazon reinkamen.
Okay, verstehe. Dann würde ich sagen, lass uns gerne von den Hygienefaktoren eins weiterhüpfen. Ich würde sagen, von der Agenda her macht es fast mehr Sinn, wenn wir erst Richtung Expansion gehen und dann Richtung Logistik, weil dann können wir nämlich auch Amazon und das Thema erstmal abschließen nach der Expansion. Hol uns gerne mal ab, wie sah die Expansion aus, wie seid ihr vorgegangen, auch bezüglich der Selection-Strategie, wie lief das ab, Beko?
Genau, also wir hatten zwei Internationalisierungen, wir hatten einmal die internationale Expansion und dann nochmal die Marktplatz-Expansion. Ja. Bei der Internationalisierung bleibe ich erstmal direkt mal bei Amazon und jetzt, ja, und da geht es halt wirklich um quasi Pan-EU, ja, Richtung Frankreich, Richtung Italien, Richtung Spanien. Was quasi auch Kernländer waren für das Gesamtunternehmen. Ja? Das heißt, dort hat es sehr viel Sinn gemacht, dass man jetzt nicht seine Logik aus dem Dachraum oder von Amazon DI nennt und einfach hier drüber stülpt über Frankreich, Italien, sondern sich da wirklich spezifisch anschaut, welche Produkte sind denn auf einem Marktplatz wie Frankreich oder Italien relevant. Disclaimer, es sind nicht alle die gleichen wie in Deutschland. Das ist schwer zu glauben, aber zum Beispiel die Franzosen sind gar nicht so erpicht darauf, Pistazienprodukte, ja, sich aufs Brot zu schneiden, Pistaziencreme oder so. Das ist für die nicht so relevant wie natürlich für Italien. Ja, Sizilien, Italien, ja, Pistazien und so. Das sind Themen, dass man da wirklich sehr granular ins Sortiment geht, ja, um zu verstehen, okay, was will der Kunde im spezifischen Land? Ja, weil hinten raus zahlt man sonst einen Haufen Marketing wirklich für natürlich den Topseller aus Deutschland, weil man den Topseller natürlich aus Deutschland auch in Frankreich haben möchte, was echt Quatsch ist. Ja, also wir sehen, okay, was ist der Topseller in Frankreich? Ist wahrscheinlich ein anderer. Ja, dass man da wirklich tief reingeht, um zu verstehen, was die Konsumenten möchten. Und das Gleiche.
Wie seid ihr da tief rein? Kurz, wenn ich einhake, sorry. Wie seid ihr da tief rein? Das heißt, ihr habt dann sozusagen länderspezifisch Analysen gemacht, also Trends, was interessiert Land A, was interessiert Land B, oder wie seid ihr da rein?
Genau, also wir hatten natürlich da auch wieder den Vorteil, dass wir Shop-Daten hatten. Ja? Wir haben aber auch externe quasi Marktforschungsdaten genommen zu genau spezifischen Themen.
Also okay, das heißt auch da wieder... Shop-Daten, die schon gut funktionieren, vor allem im Ausland nutzen und Marktforschung, auch spannend. Ich glaube, das nutzen die wenigsten, dass man sagt, hey, bevor ich mir ein Land anschaue, erstmal Richtung Marktforschung, vielleicht auch ein paar Euros investieren und dann kann man auch direkt mit der richtigen Strategie.
Absolut, genau. Das ist ja heutzutage noch einfacher als vor einem Jahr, da sozusagen eine ganz okaye Marktforschung zu bekommen. Das waren so die ersten grundsätzlichen Themen, die wir da angegangen sind. Und im zweiten ging es halt um die Preispolitik natürlich. Ja, über allem, wir konnten natürlich jetzt die Preise wie in Deutschland nicht in Frankreich oder Spanien oder Italien anbieten, weil da ja natürlich eine ganz andere Kostenstruktur in der Logistik und auch Marketing vielleicht da sind. Das muss man aber, finde ich, auch nicht. Man muss dann aber auch nicht eine One-Rule-Fits-It-All-Solution, so ja, 5% mehr in Frankreich, 10% mehr. Ja. Das funktioniert auch nicht. Ne? Das heißt, das haben wir uns auch wieder für das Kernsortiment ganz individuell angeschaut und geguckt, okay, wenn wir jetzt Mandelmus verkaufen, wer sind die Wettbewerber? Ja? Welchen Preis verkaufen sie? Wo wollen wir unsere Positionierung haben? Und sind dann wirklich auf beim Kernsortiment eigentlich Produkt für Produkt die Preise durchgegangen und haben uns dann eine Strategie überlegt, wo wir eigentlich genau dann bei Amazon sein wollen.
Preise, aber auch der Content. Warum ich frage, die anderen Länder sind ja dann auch ein Ticken spezieller, auch bezüglich ihrer Eigenheiten, also auch die Franzosen und Co. Seid ihr da Preis durch als auch der Content oder habt ihr den Content einfach einmal übersetzt und dann übergreifend hochgespielt?
Nee, wir hatten ein internes Team für den Content auch gemacht hat. Der war von Muttersprachlern in Frankreich, Italien, Spanien übersetzt. Ja, das war kein Copy-Paste, würde ich auch niemandem empfehlen, da irgendwie so eine Auto-Translation drüber zu ziehen. Gerade wenn es jetzt immer Produkte sind, wo du auch einen größeren Wert mit transportieren möchtest. Ja, es gibt Produkte, da kann sich das durchaus lohnen, ja, aber so ein Auto-Translate drüber zu jagen. In 80% der Fälle macht das wenig Sinn. So.
Ja, genau. Genau, wenn wir es gerade von den Ländern hatten, Ja, also großes Learning, Preisstrategie pro Land, großes Learning auch, wie du sagtest, Marktforschung betreiben, verstehen, wie die Länder ticken, auch bezüglich der Grafiksprache und allgemein Topseller. Welche Länder seid ihr alle angegangen und gab es da auch ein paar Länder, wo du sagst, oh, hätte ich gar nicht gedacht, dass zum Beispiel Belgien so abgeht? Gab es da auch ein paar Experimente?
Keine großen Überraschungen tatsächlich. Also die Länder, von denen wir dachten, dass sie gut funktionieren, die haben gut funktioniert. Und ich meine, die Mini-Überraschung für mich war eigentlich so ein bisschen Holland, wo ich dachte, okay, da passiert jetzt irgendwie einen Ticken mehr bei Amazon. Da ist recht wenig passiert, aber das war dann wahrscheinlich auch die Dominanz von Bol. Da haben wir nämlich parallel gemerkt, dass wir die Marktplatz-Expansion Richtung Bol gemacht haben. Ja? Ja. Dass das deutlich, deutlich besser funktioniert hat jetzt als auf der Plattform Amazon. Ja? Da waren die Umsätze ein Vielfaches höher. Ja, okay. Aber sonst muss ich sagen, gar keine Surprises, es war alles ein bisschen wie erwartet.
Okay, also da wo Amazon stark ist, war auch Koro stark und da wo auch andere Wettbewerber sind, wie zum Beispiel Bol, da wart ihr dann entweder gar nicht vertreten oder halt dementsprechend von den Umsätzen etwas schwächer.
Genau, recht schwach. Ja, also auch da sozusagen die Kunden über Amazon gemacht, ja, und dann gemerkt, recht marginal der Output. Ja.
Ja, und ich glaube, auch da muss man sich overengineeren, weil sobald man merkt, die Länder, die abgehen, Vollgas rein und alle anderen mal antesten. Es gibt noch ein paar Länder, wo wir aktuell auch merken, so ein Belgien, vor allem in Belgien wird gerade immer stärker, warum auch immer. Also da gibt es auch ein paar Faktoren. Deswegen, es gibt immer ab und zu ein paar Länder, die aus in verschiedenen Kategorien mal rausragen, aber in Summe, wie du sagst, so ein bisschen der Winner takes it all. Eigentlich gibt es diese 3-4 großen und die sind auch übergreifend stark, ja.
Genau. Und ich meine, das ist ein bisschen auch die Brücke vielleicht zu Marketplace, ja, oder Marketplaces Expansion. Und da haben wir genau, da haben wir einen ähnlichen Ansatz eigentlich gehabt. Ja, das habe ich so ein bisschen aus meiner Vergangenheit bei SellerX auch mitgenommen, dass wir da gesagt haben, wir schaffen erstmal eine technische Infrastruktur, bevor wir Marketplaces quasi expandieren, weil die Komplexität, die mit einem Bol, mit einem Allegro, mit einem, I don't know, ja, Fnac dann aus Frankreich irgendwie herkommt, ist exorbitant hoch. Das heißt, wir haben erstmal gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein Produktinformationsmanagement-Tool, so ein PIM. Ja, dann brauchen wir wirklich, wir brauchen unbedingt eine Middleware, die uns unterstützt, so ein Channel oder Channel Engine, ja, dass man da nicht jeden Marktplatz Backend selber manuell mit der Person betreut, ja, weil da betreut man sich zu Tode und da braucht man auch irgendwann eine Armada von Leuten, sondern dass man erstmal diese Infrastruktur schafft, dann sich anschaut, welcher Marktplatz Sinn macht und dann wirklich so ein bisschen streut, ja, und guckt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht, weil letztendlich der Kunde entscheidet, was gut funktioniert hat, ja, dass man dann nochmal drauf geht, ja, und guckt, okay, kann ich jetzt nochmal schärfer im Preis sein, kann ich nochmal bessere Marketingkampagnen schalten, ja, aber beim Marketplace Expansion waren wir das recht so ein bisschen tech-getrieben, würde ich sagen, indem wir da sehr spezifisch geschaut haben, erst Infrastruktur, dann Umsatz. Ja, und da auch erstmal nicht individuell rangegangen sind. Ja, okay. So wie bei Amazon, da waren wir hyper individuell unterwegs auf Produktebene. Ja, hatte ich ja vorhin erzählt. Bei Marketplace war es so ein bisschen das Gegenteil.
Spannend. Lass uns gerne noch mit Blick auf die Zeit in Richtung Logistik schauen, warum ihr da auch sehr viel umgestellt habt und auch sehr viel getestet habt. Inwiefern habt ihr die Koro-Logistik auch bezüglich E-Commerce-Playbook umgestellt? Was habt ihr gemacht, Omar?
Ja. Genau, da war es ein bisschen, ich glaube, was Amazon möchte, ist sozusagen nicht unbedingt, was jetzt jeder Händler oder jede Marke möchte, weil der Händler will seine Marge. Und ich im Prinzip die Marge zu optimieren, in der Logistik ist einer der größten Hebel eigentlich gewesen, nicht alles direkt über FBA anzubieten, weil FBA schon auch ein recht teures Programm ist, natürlich die höchste Conversion hat. Nichtsdestotrotz gibt es auch Nuancen Richtung Seller Fulfilled Prime, oder Prime Verkäufer auf Deutsch, oder halt wirklich ganz normal, ohne allem, über den ganz normalen Eigenversand anzubieten. Heißt, wir hatten dann immer so 3 Zustände insgesamt oder 3 Offer auf einem Produkt, ja, wo der Kunde dann je nach Präferenz, wenn er Prime-Kunde war, wollte er das Produkt schnell, er hat das FBA-Offer gesehen, hat sofort gekriegt, das war für uns natürlich mit der Marge nicht so cool, aber ja, was der Kunde will, Das war sozusagen dann irgendwie, bekommt er und zwar verfügbar. Andererseits, wenn ein Kunde jetzt kein Prime hat, dann kriegt er es ja eh nicht übermorgen. Ja, das heißt, ich muss meine Marge ja nicht völlig diluten, damit der Kunde jetzt sein Produkt in 5 Tagen bekommt. Ja, das heißt, dann kann ich über einen Eigenversand, genau, ein ähnliches Angebot zu niedrigeren Kosten in der Logistik anbieten, weil ich die Logistik dann, ja, dann selber in der Hand habe. Das setzt natürlich voraus, dass man einen Logistikdienstleister hat. Ja, das setzt natürlich auch voraus, dass man kompetitive, ja, kompetitive eigene Preise oder DHL oder ja, anderen Logistikdienstleistern hat. Wenn die nicht diese Faktoren gegeben sind, dann glaube ich, ist es super, super relevant, da nochmal reinzugucken, wie man seine eigene, also ihre Produktebene, seine Fulfillment Options optimieren kann.
Okay, ja, ich glaube, spannendes Thema. Was wir da rausziehen können, ist, wie du sagst, hey, wenn der Kunde schnell sucht und schnell braucht, FBL, wenn wir sagen, hey, er kann ein bisschen warten, dann optimieren wir es margengetrieben, wie du sagst, vor allem Richtung FBM. Also das, was sich ein bisschen auf den Kunde anpasst und dann dementsprechend auch so die Logistik anpasst, machen, glaube ich, auch nicht alle. Kurz bezüglich Logistik, gab es sonst noch irgendwelche Themen? Das heißt, du hast ja auch gerade gesagt, so ein bisschen Kosten-Nutzen. Das heißt aber auch das Thema PBS, also Prime by Seller übers FBM-Lager, war dementsprechend trotzdem, also ich sag mal, FBA, dann war PBS und dann war FBM. Und ihr habt je nach, also die, wo das Video jetzt sehen, die sehen so ein bisschen auch die Einstufung, und ihr habt je nach Kunde dann entweder FBA eingestuft, PBS oder FBM. Heißt, auch PBS habt ihr komplett abgedeckt.
Genauso. Ja, das ging partiell nicht überall in jeder Region mit jedem Produkt. Ja, aber die Vision war genau eigentlich immer diese 3 Zustände, ja, diese 3 Angebote für den Kunden zu haben. So je nach Kundenpräferenz die relevante quasi Option erscheint. Ja, der Kunde hat, was er möchte, und meine Marge ist so, wie ich möchte. Das heißt, es ist eigentlich dann so ein Win-Win. Der Einzige, der wahrscheinlich nicht so ganz happy ist, Amazon, weil es jetzt auch nicht die beste Kundenerfahrung FBA ist. Aber ja, also PBS ist ja auch noch eine gute Kundenerfahrung mit Prime. Genau.
Okay, ja, spannend. Ich glaube, so gehen das die wenigsten an. Die meisten schicken wahrscheinlich direkt FBA und sagen, okay, wird schon passen. Wir sagen da auch immer, hey, es gibt einen FBA-Calculator, da kann man ja perfekt die Preise ausrechnen. Und dann kann man einfach mal Logistik gegenübersetzen und sagen, hey, make or buy, wie machen wir das Ganze? Und mit PBS, was jetzt ja auch viele eigentlich mit von den Voraussetzungen her relativ easy bekommen, ist es ja eine gute Sache. Also eigene Logistik, dann das Prime-Badge dazu über PBS, ja, gibt es ja schon länger. Genau. Und wird, glaube ich, auch immer einfacher, das zu bekommen. Zu halten ist eine andere Sache, aber ja, spannend. Sehr schön. Lass uns gerne, du hast gerade schon gesagt, Kunden, Experience, wir hatten auch gerade so ein bisschen Richtung schon Ausblick. Lass uns gerne mal noch eine Future-Frage stellen, dass wir nochmal ein bisschen Richtung Zukunft gehen. Omar, du siehst ja auch bezüglich der IO-Advisory, siehst du ja auch relativ viele Cases. Wir waren gestern auch gemeinsam und vorgestern noch in Berlin auf der Expo und haben schon ein bisschen gefachsimpelt über ja, die Entwicklung und auch 2026, weil, glaube ich, ein sehr spannendes, herausforderndes Jahr vor uns steht. Omar, lass uns vielleicht noch einen Blick in Richtung Zukunft wagen. Wie genau siehst du die Entwicklung allgemein Consumer Brands 2026 und fortlaufend? Und auch vielleicht sogar am Beispiel Koro, dass er so ein bisschen in die Richtung noch geht, um den Bogen zu spannen.
Ja, ich glaube, keine großen Weisheiten wirklich, aber im Prinzip das, was jetzt 2025 schon super wichtig war, wird 2026, 27 nochmal wichtiger. Ja, das heißt, das ganze Thema Omnichannel, ja, wird im Prinzip fast zur Pflicht, würde ich sagen. Ja, nicht eine Option. Amazon Only ist riskant. Punkt. Ja, das weiß jeder. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. D2C Only ist irgendwann zu teuer. Ja, Retail Only, da wird es schwierig mit den Margen. Das heißt wirklich, da das zu orchestrieren, ja, zwischen den 3 Channels Richtung Omnichannel wird immer relevanter.
Ich glaube, fette Bold Headline zum Ende. Amazon Only nicht gut, zu viel Risiko. Omnichannel the way to go, und vor allem auch, wie du sagst, so ein bisschen Risikostreuung. Genau. Deswegen würde ich sagen, das Wort zum Sonntag. Lass uns gerne die Folge mit dem Thema abschließen. Omar, ich würde es auch freuen, wenn wir vielleicht dann Ende des Jahres nochmal eine kleine Folge aufnehmen, à la, wie war das Jahr dann wirklich, so mit deiner mit deiner Perspektive und was wir auch gerade gesprochen hatten. Ja, deswegen schon mal vielen Dank, Omar, für die 34 Minuten E-Commerce Deep Dive zur Case Study Koro. Und ja, danke, Omar, zur Jubiläumsfolge. Danke für deine Insights.
Danke euch. Danke.